HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
All the world's a stage.
Das Theater um den Brexit geht weiter.
In der britischen Politik ist es oft unübersichtlich. Aber das, was wir gegenwärtig beobachten, ist ein solches Drama, was Shakespeare nicht besser hätte entwerfen können.
Brush up your Shakespeare.
To be or not to be. That is the question.
This is an issue of grave importance for the future of our country.
The ayes 202, the noes 432. So the noes have it.
Rush up your Shakespeare.
The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.
Euren Sinn für schwarzen Humor, den habt ihr in den letzten Tagen eindrücklich unter Beweis gestellt.
I'm going to deliver Brexit. I'm going to deliver it on time.
Theresa May bekräftigte, sie werde in Sachen Brexit pünktlich liefern.
Better 3 hours too soon than a minute too late.
Rush up your Shakespeare.
Now is the winter of our discontent.
I think hell will freeze over.
Eher friert die Hölle zu, als dass Theresa May eine Mehrheit bekommt. Sie will eine Abstimmung nach der anderen.
Though this be madness, yet there's method in it.
Ein Antrag nach dem anderen wird scheitern. Und wir werden genau da sein, wo wir jetzt sind.
Once more under the breach, dear friends. Once more.
Rush up your Shakespeare.
He has my dying voice. The rest is silent.
And they'll all kow, kow as buttons.
Die Pest über eure beiden Häuser, ihr Briten im Palast von Westminster. Lasst es sein oder nicht sein mit dem Brexit, denn wir wissen nicht, was ihr wollt und es lässt sich nicht alles so aushandeln, wie es euch gefällt. Aus eurem Sommernachtstraum ist eine Komödie der Irrungen geworden und auch heute an den Iden des März wird er noch längst nicht enden, der Winter unseres Missvergnügens. Wäre doch alles nur viel Lärmen um nichts, denn dann könnten wir sagen, der Rest ist Schweigen. Ja, mit Shakespeare lässt er sich am besten schimpfen, höhnen und die Hände ringen über die großen Austrittsmonologe im Theater an der Themse. Aber das ist nicht alles, denn gerade mit Shakespeares Hilfe lässt sich diesem ganzen Brexit-Drama vielleicht sogar etwas abgewinnen. Und zwar mehr als nur ratloses Kopfschütteln. Denn wie sagte doch der Mann aus Stratford in seiner Komödie, wie es euch gefällt?
Die ganze Welt ist Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Sie treten auf und gehen wieder ab. Sein Leben lang spielt einer manche Rollen durch 7 Akte hin.
7 Akte, das sind schon 2 mehr als das normale Shakespeare-Drama aufzuweisen hat. Aber was ist schon normal bei Shakespeare und beim Brexit? Denn erinnern Sie sich noch, wohin man den Dänenprinzen Hamlet geschickt hat, als er verrückt spielte? Lassen wir uns doch das nochmal vom ersten Totengräber erzählen, denn dieser Mann kann sich überhaupt gut erinnern. Zum Beispiel an den Tag, an dem er zum ersten Mal ein Grab schaufelte.
Es war denselben Tag, als der junge Hamlet geboren war, der nun toll geworden und nach England geschickt ist.
Also, warum haben Sie ihn nach England geschickt?
Mein Seel, weil er toll war. Er soll seinen Verstand da wiederkriegen. Aber wenn er ihn nicht wiederkriegt, so tut's da nicht viel.
Warum?
Man wird es ihm da nicht viel anmerken, die Leute sind da ebenso toll wie ihr.
Das sagt im 5. Akt von Shakespeares Hamlet der erste Totengräber. Ob er bei diesen Worten gerade dabei ist, unser jahrzehntelanges Vertrauen in die britische Politik zu Grabe zu tragen, das lassen wir mal beiseite. Aber eines steht fest, als Shakespeare die ganze Welt als eine Bühne betrachtete, da hatte er naheliegenderweise vor allem England im Blick. Ein Königreich, in dem der verrückt spielende Hamlet nicht auffällt, weil die Leute dort ebenso toll sind wie er. Setzen wir uns also heute Abend in die Loge. Verfolgen wir von dort aus das Brexit-Geschehen und betrachten wir das, was wir seit Tagen, Wochen und Monaten sehen und doch nicht glauben können, als den Stoff, aus dem die Dramen sind. Auch du, Brexit, der Rest ist Shakespeare, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Genau 2 Wochen vor dem festgelegten Termin für den Brexit und einen Tag, nachdem sich das Unterhaus in London mit klarer Mehrheit für eine Verschiebung des Termins ausgesprochen hat und für eine 3. Abstimmung über den Austrittsvertrag mit der EU. Ja, eine 3. Denn schon 2-mal hat Premierministerin Theresa May den zwischen ihr und der EU ausgehandelten Vertrag zur Abstimmung gestellt und hat beide Male eine krachende Niederlage einstecken müssen. So viel Beharrlichkeit kannten wir bislang nur aus der widerspenstigen Zähmung. In dieser Komödie allerdings lässt Shakespeare seine Protagonistin Katharina auch einmal über die sanfte Tour reflektieren.
Ein zorniges Weib gleicht einer Quelle, die trüb ist, unrein, sumpfig, ohne Schönheit. Und ist sie so, wird keiner noch so durstig je einen Tropfen aus ihr trinken wollen. Wie töricht ist die Frau, die herrschen will, wo sie nur gütig sein soll, lieb und still. Weshalb ist unser Leib zart, sanft und weich, kraftlos für Mühe und Ungemach der Welt? Doch nur, damit ein weiches Herz, ein sanft Gemüte, als zarter Gast die zarte Wohnung hüte. Kommt, kommt, ihr eigensinnigen, schwachen Würmer! Mein Sinn war noch verhärteter als eurer, mein Mut noch grober, böser mein Verstand. Jetzt sehe ich, unsere Lanzen sind aus Stroh, und unsere innere Kraft ist wie ein Kind. Wir möchten stärker scheinen, als wir sind. Drum dämpft den Trotz, beugt euch dem Mann entgegen, ihm unter seinen Fuß die Hand zu legen. Wenn er's befiehlt, zum Zeichen meiner Pflicht, verweigert meine Hand den Dienst ihm nicht.
Das sagt Katharina in Shakespeares Komödie Der widerspenstigen Zähmung. Katrin Kalweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in London. Guten Abend.
Guten Abend.
Der widerspenstigen Zähmung. Im Deutschen lässt dieser Titel offen, ob es sich um eine widerspenstige handelt oder um mehrere. Ob wir es mit einer widerspenstigen Dame zu tun haben oder mit einer Gruppe von Damen und Herren, die alle widerspenstig sind. Wenn Sie sich nun Theresa May und die Abgeordneten im Unterhaus anschauen, bei wem sehen Sie denn die größte Widerspenstigkeit?
Also zum Ersten, in England wird natürlich oder in Großbritannien zurzeit auch viel über Shakespeare geredet und mit Shakespeare verglichen, allerdings weniger mit den Komödien, sondern mit den Königsdramen. May selber ist wahrscheinlich nicht zu zähmen oder zu domestizieren, wie das Shakespeare ja mit der Shrew gemacht hat. Sie ist emotional und intellektuell ziemlich unbeweglich. Das ist auch, glaube ich, eines ihrer Probleme, was sich vielleicht zum Schluss noch als Charakterstärke erweisen kann. Auf Ihre Frage: ich würde den Titel umdichten wollen, um das beantworten zu können. Vielleicht müsste es die Zähmung durch die Widerspenstige heißen, denn es kann zum Schluss tatsächlich noch sein, dass sie gewinnt, dieses Zerren und Ziehen. Und wenn überhaupt jemand gezähmt worden ist, um nochmal im Bild zu bleiben, dann sind es vielleicht die Briten allgemein durch die EU, weil so leicht, wie die sich den Austrittsstieg vorgestellt hatten in London, ist es nicht geworden. Und die Europäer haben den Briten gezeigt, dass die Trennung von Europa ein echt schwieriges Ding ist.
Noch sieht es ja nicht danach aus, dass es Theresa May gelingen könnte, die widerspenstigen Brexit-Hardliner in ihren eigenen Reihen zu zähmen. Hat sie vielleicht deshalb so wenig Macht über sie, weil sie selbst ursprünglich gegen den Brexit war?
Ach, ich glaube, diese Kampflinien, diese Frontlinien sind inzwischen aufgelöst. Es gibt sehr viele, die für den Brexit waren, jetzt dagegen, die dagegen waren, jetzt dafür. Da ist sehr viel Taktik, sehr viel Strategie im Spiel. Und ich glaube, das grundlegende Argument, das May immer wieder anbringt, das Volk hat gesprochen, wir müssen den Willen des Volkes erfüllen, das eint schon die meisten. Nur der Weg dahin, das ist natürlich die Frage, wie der gehen soll. Und sie hat deshalb so wenig Macht über die, im Wesentlichen über die eigene Partei. Dass die Opposition ihren Weg nicht mitgehen will, ist die eine Sache, aber dass ihre Partei den eigenen Weg nicht mitgehen will, ist die andere. Die haben ja in dieser Woche dreimal in unterschiedlichsten Abstimmungen gegen sie gestimmt. Und das hat mehr damit zu tun, dass die Partei in sich so gespalten ist und May von Anfang an versucht hat, diese beiden Lager zu vereinen auf dem Weg hinaus aus die EU. Und das hat sich als meines Erachtens Kardinalfehler erwiesen, denn die Hardliner sitzen bislang immer noch am längeren Hebel, was sich aber noch ändern kann.
Sie haben eben die Stichworte Taktik und Strategie genannt. Erkennen Sie denn Taktik oder Strategie hinter dem Handeln von Theresa May?
Naja, wenn ich jetzt unfreundlich wäre, würde ich sagen nein. Aber natürlich ist es aber auch eine Taktik, auf seiner Meinung zu beharren und so lange zu warten, bis alle anderen einschwenken. Das tut sie seit 2 Jahren im Wesentlichen. Sie hat natürlich viele rote Linien geräumt in der Zeit, hat aber im Wesentlichen seit letztem Herbst, seit der Vertrag vorliegt, nichts anderes gesagt als immer wieder diesen einen Satz: es ist dieser Deal da, den gibt es, ihr stimmt jetzt dafür oder wir stehen zum Schluss quasi auf der Straße. Dass die Opposition einen besseren Deal glaubt aushandeln zu können, kann sie so nicht unter Beweis stellen, solange sie nicht an der Macht ist. Dass May mit diesem einen Argument jetzt zum dritten Mal in den Ring geht nächste Woche, ist einerseits wirklich bizarr und man schüttelt den Kopf darüber. Andererseits, das ist sie auch. Sie hat nichts anderes, sie kann nichts anderes. Sie ist so gestrickt. May ist, glaube ich, ziemlich fantasielos, auch politisch ziemlich fantasielos. Und das muss man nun bei allem Geschimpfe über diese Politikerin, die vielleicht nicht ungeheuer begabt ist, sagen, sie hat auch einen sehr schwierigen Job und dieser Deal ist ja auch nicht schlecht. Und dass sie ihn bisher nicht durchgekriegt hat, der Fairness halber muss das erwähnt sein, obwohl der Bergstrop eigentlich nach meiner Wahrnehmung eine vernünftige Idee ist, liegt an den Abgeordneten in der konservativen Partei, die No Deal wollen, also einen vertragslosen Ausstieg. Und das bis zum letzten Tag, bis zum 29. versuchen zu erreichen und pokern.
Sie haben in einem Ihrer Artikel darauf hingewiesen, dass man Theresa May mittlerweile die vielen Stunden versäumten Schlafes, den Stress, vielleicht auch die Frustration ansehe. Immer wieder versagt ihr die Stimme in der Debatte. Kann man sagen, um ein anderes Shakespeare-Stück zu bemühen, sie sieht inzwischen aus wie der Geist von Hamlets Vater und steht vor einem Parlament, das selbst den Hamlet gibt und sich nicht entscheiden kann?
Die Beispiele sind immer hübsch. Ich fand auch ihren Einstieg wirklich ganz besonders schön. Das hilft nun natürlich alles nicht weiter. Sie sieht manchmal ein bisschen aus wie ein Gespenst. Sie hat natürlich auch wirklich ein wahnsinniges Pensum hingelegt die letzten Monate. Die Stimmung ist im Unterhaus inzwischen sowieso geprägt. Zum einen von Galgenhumor, weil niemand mehr weiß, wie es weitergehen soll. Zum anderen auch von wachsender Aggressivität. Und das ist wirklich interessant. Das ist ja schon immer ein sehr kämpferisches Unterhaus gewesen. Die Leute sitzen sehr nah beieinander. Auf zwei Schwertlängen historisch ist das gebaut. Man sieht sich ständig in die Augen. Man läuft ununterbrochen aneinander vorbei. Und die haben nun wirklich seit einem Jahr sitzen die in diesem Raum und schreien sich jeden Tag von morgens bis abends an. Das ist natürlich nicht besonders gesund. Und die Möglichkeit, eine Einigung zu finden, wahrscheinlich bräuchte man einen Moderator, den gibt's nicht. Zurzeit sieht es so aus, als wenn auf den letzten Metern die DUP, das ist die nordirische kleine pro-britische Partei, die Mays Mehrheit stützt, vielleicht noch umfällt. Da gibt es an diesem Wochenende heftige Debatten. Da wird bestochen und wohl vielleicht auch bezahlt noch. Und da werden noch neue Finden entworfen, ob möglicherweise das nordirische Parlament eine größere Rolle spielen könnte, was schwierig ist, weil die seit zwei Jahren nicht getagt haben. Also da geht noch einiges hier und da, ob es reicht oder ob zum Schluss doch noch die 20 oder 30 Hardliner Nein sagen, die bisher gesagt haben, ihr könnt uns sagen, was ihr wollt, dieser Deal ist schlecht. Das kann keiner voraussagen. Im schlimmsten Falle ist es möglich, dass es eine lange Verlängerung gibt oder weil die Verlängerung ja noch immer nicht im Gesetz niedergelegt ist, das muss nämlich in den nächsten zwei Wochen eigentlich noch passieren, ist auch No Deal immer noch nicht vom Tisch.
Katrin Karlreuth, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in London. Vielen Dank. Auch du, Brexit, der Rest ist Shakespeare. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Dass wir das Schauspiel der Brexit-Debatte, der Brexit-Debatten überhaupt erleben dürfen, ein Schauspiel, das wir heute an diesem Tag auch einmal als Schauspiel auf uns wirken lassen wollen, das verdanken wir im Grunde David Cameron, dem Vorgänger von Theresa May. Denn er hat als Premierminister jene Volksabstimmung, jenes Referendum angesetzt, das dann mit 52% zugunsten eines Brexits ausgegangen ist. Einen Tag später trat Cameron, der selbst gegen den Brexit gewesen war, von seinem Amt zurück. So wie Iago in Shakespeares Othello. Und dort schlagen wir jetzt mal nach. Denn nach allem, was Iago in Shakespeares Othello, ein Intrigant, der seinesgleichen sucht, nach allem, was dieser Iago mit seinen taktischen Schachzügen ins Werk gesetzt hat und nachdem dann die Ereignisse einen so spektakulären Verlauf genommen haben, wie nicht einmal er es sich hatte vorstellen können, nach alledem verabschiedet sich dieser Iago, genau wie David Cameron, einfach aus dem Dialog und lässt die anderen alleine weiterreden. Aber hören Sie selbst, wir beginnen an dem Punkt, an dem Iago vor einem zornigen Othello seine Niederlage eingesteht und zugleich schon an den Fluchtweg denkt.
Ich blute, doch ich lebe.
Sonst täte es mir auch leid, du sollst noch leben, denn wie ich fühle, ist Tod Glückseligkeit. Wollt ihr von diesem Teufel wohl erfragen, warum er Seel und Leib mir so verstrickt?
Fragt mich jetzt nichts mehr. Was ihr wisst, das wisst ihr. Von dieser Stunde an rede ich kein Wort.
Das sagt Iago in Shakespeares Othello und schweigt von da an tatsächlich bis zum Ende des Stückes. Ausgerechnet er, ohne den es die Handlung dieses Stückes gar nicht gegeben hätte. Rainer Lücken, ehemaliger Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, wohnhaft in Schottland und eine Zeit lang politisch engagiert bei den Tories, der konservativen Partei von Theresa May und David Cameron. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Versprechen, ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU abzuhalten, hatte Cameron ja ursprünglich vor allem deswegen gegeben, weil er die EU-Gegner in den eigenen Reihen beruhigen, disziplinieren wollte. Auf der anderen Seite hatte er damals einen Koalitionspartner, die Liberaldemokraten, die gegen ein Referendum waren. Hat Cameron also darauf gesetzt, dass es zu dem Referendum nie kommen würde?
Ein Referendum war ja eigentlich unausweichlich. Und das hat jetzt gar nichts in erster Linie zu tun mit dem rechten Flügel in der Tory-Partei, sondern mit dem Aufstieg von UKIP. Und der Aufstieg von UKIP...
Der Partei, die für die Unabhängigkeit...
Europagegner, die eigentlich den traditionellen Euroskeptizismus verdrängt haben... und unglaublich erfolgreich waren mit dieser einen Politik und einen Zulauf damit hatten in der Bevölkerung, den man eigentlich nur lösen konnte dadurch, dass man ein Referendum angesetzt hat. Und vor allem als Cameron abgeblitzt ist in Brüssel, als er eine Reform der EU durchsetzen wollte oder initiieren wollte und damit völlig abgeblitzt ist, da blieb gar nichts anderes mehr übrig. Entweder ein Referendum oder UKIP wäre zu einer Partei gewachsen, wie die Gelben Westen in Frankreich oder die AfD in Deutschland. Aber durch das Referendum ist UKIP eigentlich völlig von der Szene verschwunden. Und wie eigentlich immer in Großbritannien übrig geblieben sind die zwei großen Parteien, die jetzt darum kämpfen, ich finde in einer absolut demokratisch wundervollen Art, wie man mit etwas zurechtkommt, gegen das die Mehrheit in den Parteien war, aber eine Mehrheit im Volk, die war ja dafür, nicht?
Nachdem er mit der EU verhandelt hatte und vor dem Referendum hat David Cameron ja damals gesagt, liebe Wähler, ich empfehle euch für einen Verbleib in der EU zu stimmen. Und er hatte wohl offenbar auch darauf gesetzt, dass eine entsprechende Mehrheit zustande kommen würde. Warum hat er sich dabei so verkalkuliert?
Naja, er hat natürlich richtig kalkuliert bei der schottischen Abstimmung, nicht? 2014 über schottische Unabhängigkeit. Die ist ja gelaufen, so wie es eigentlich laufen sollte. Und er dachte halt, die 2016-Abstimmung, die läuft dann auch so. Und er hat ja auch einen sehr, sehr engagierten Kampf für den Verbleib in der EU geführt. Es hat halt im Volk gekocht. Nicht der Euroskeptizismus ist ja nichts Neues. Der kam ja nicht plötzlich. Ich bin seit über 40 Jahren hier und der war immer da. Der Euroskeptizismus ursprünglich war in der Labour-Partei und die Labour-Partei war die große, da waren die großen Europafeinde drin und die Tories waren die Europafreunde und das hat sich dann so langsam umgeschaltet mit Tony Blair. Tony Blair war der große Europa-Freund, aber er wurde dann hintertrieben von Gordon Brown, der dem Euro nicht beitreten wollte und so weiter. Also dieser Zwiespalt ist ja in allen Parteien gewesen, nicht? Und der ist auch jetzt noch in allen Parteien.
Nun hätte Cameron ja sagen können, hätte auf etwas hinweisen können damals, was wir inzwischen alle wissen, was aber damals nicht allen klar gewesen ist. Er hätte sagen können, die Art und Weise, wie ein Brexit vonstatten geht, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern muss ausgehandelt werden zwischen Großbritannien und der EU. Und was dann hinterher dabei rauskommt, das steht in den Sternen. Wenn er das gesagt hätte, dann wäre das Referendum doch vielleicht anders ausgegangen. Warum hat er das nicht gesagt?
Aber ich glaube, das war damals, es wird jetzt oft so getan, als ob den Leuten es damals nicht klar gewesen sei, für was sie gestimmt haben. Aber es war allen ganz klar, dass ein Austritt aus der EU ein Austritt aus dem einheitlichen Markt bedeutet. Und das wurde immer wieder gesagt und es wurde von allen Parteien gesagt, von Befürwortern und Gegnern. Da war gar kein Zweifel dran. Und dass ein Austritt aus einem einheitlichen Markt ausgehandelt werden muss, das war auch jedem klar. Also das war nicht so, dass jeder dachte, ach so, jetzt ist dann alles vorbei. Denn da war ja immer die alte Geschichte, nicht wie heißt das, von Hotel California, das ist also kein Shakespeare mehr, aber you can check in, but you can never check out. Das war immer so eines der großen Schlagworte während der Kampagne.
Rainer Lücken, ehemaliger Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, wohnhaft in Schottland. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gegen Ende der Sendung noch einmal miteinander. Auch du, Brexit. Der Rest ist Shakespeare. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wir wissen nicht, was ihr wollt, ihr Abgeordnetenkabinett und Kabinettsmitglieder in Großbritannien. Das sagen sinngemäß seit Wochen und Monaten viele politische und andere Beobachter auf dieser Seite des Kanals. Und egal, wie sie zum Brexit selbst stehen, sie ärgern sich vor allem über diese Unklarheit. Da sind wir doch bei Shakespeare wesentlich besser bedient, denn selbst ein so abgefeimter Schurke und Machtpolitiker wie Richard III. Hat bei Shakespeare einen großen Vorzug. Richard III. Hält nämlich das Publikum ständig über seine Pläne auf dem Laufenden. Und in dieser Hinsicht hätte er ein Vorbild sein können für so manche Brexit-Befürworter, die nach dem Referendum frohlockten, dann aber, ganz anders als Richard III., aus ihrem Herzen sehr wohl eine Mördergrube machten.
Nun wurde aus dem Winter unseres Missvergnügens glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Und was an Wolken unser Haus bedrohte, ist in des Weltmeers tiefem Schoß begraben. Jetzt schmücken unsere Stirnen Siegeskränze, unsere schachtigen Waffen hängen als Trophäen, unser rauer Feldlärm wurde zu munterem Feste. Unsere furchtbaren Märsche nun zu lustigen Tänzen. Der grimmige Krieg hat seine Stirn geglättet und hüpft, anstatt auf ein gepanzert Ross zu steigen, um angsterfüllter Gegner Seelen zu erschrecken, hurtig herum in einer Damezimmer nach einer laute, geilen Melodien. Doch ich, für solche Spielereien nicht geschaffen, noch um im Spiegel selbst mich zu begaffen. Ich, roh gestempelt, ohne Leibesschönheit, damit vor lüsternen Puppen mich zu spreizen. Ich, ohne jedes schöne Ebenmaß, von der Natur betrogen durch entstellte Züge, unfertig, ungeformt und vor der Zeit geboren in diese Welt des Atmens, halb kaum fertig. Und dann so lahm und ungeschickt, das Hundebellen hink ich wo vorbei? Ich nun? In dieser schlaffen Friedenszeit weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben, als meinen Schatten in der Sonne zu beäugen und meine eigene Missgestalt weitläufig zu erörtern. Schwor Liebe mich doch ab im Mutterschoß. Und damit ihr sanft Gesetz für mich nicht gelte, bestach sie die gebrechliche Natur den Arm, zum dürren Strunk mir zu verschrumpfen, dem Rücken einen neidischen Berg zu türmen, die Beine mir verschieden lang zu machen, an jedem Teil mich zu verkrüppeln. Bin ich also wohl ein Mann zum Lieben? Darum, weil ich mich nicht als ein Galan erweise, um mich in diesen viel gepriesenen Tagen zu ergötzen. So will ich unbedingt als Schurke mich erweisen, um alle faulen Freuden dieser Zeit zu hassen. Weil denn die Erde keine andere Lust mir bietet, als zu beherrschen, andere zu unterjochen, die besser von Gestalt sind als ich selbst, so sei dies mein Himmel von der Erde träumen und diese Welt, solange ich lebe, für eine Hölle nur zu halten, bis dieser Kopf, den dieser Körper trägt, umzirkelt ist mit einer reichen Krone. Komplotte habe ich geschmiedet, voll Gefahr, durch Orakelsprüche, Träume, Lügen um meinen Bruder George Clarence und den König in Todfeindschaft gegeneinander aufzuhetzen. Der König ist mein Bruder Edward. Und ist mein König Edward ebenso gerecht und arglos wie ich, heimtückisch, falsch und treulos? Sitzt heut noch Bruder Clarence, wohlverwahrt, im Loch. Für eine Prophetie, die sagt, dass G. an Kindern Bruder Edwards einstens Mord begeh. Taucht unter, ihr Gedanken. George Clarence kommt.
Taucht unter, ihr Gedanken, sagt Richard III. Im gleichnamigen Königsdrama von William Shakespeare. Aber davor hat er das Publikum ausführlich teilhaben lassen an seinen Gedanken, Absichten und Plänen. Anders als viele Abgeordnete im britischen Unterhaus, denn sie geben dem Publikum, insbesondere dem kontinentaleuropäischen Publikum, Rätsel auf. Weil eine Mehrheit von ihnen einerseits nicht ohne Abkommen aus der EU ausscheiden will, aber andererseits immer noch nicht klar ist, welche Art von Abkommen denn eine Mehrheit im Unterhaus bekommen würde. Vera Hobhouse ist Abgeordnete der Liberaldemokraten im britischen Unterhaus, eine deutsch-britische Politikerin, geboren in Hannover und eine Gegnerin des Brexit. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Mehrheit des Unterhauses hat gestern Abend für eine Verschiebung des Brexit-Termins gestimmt, aber ansonsten hat die Mehrheit des Unterhauses bislang nur gegen etwas votiert, gegen das vorliegende Abkommen, gegen einen Ausstieg ohne Abkommen und auch gegen ein neues Referendum. Warum zeigt sich das britische Unterhaus in dieser wichtigen Frage so wenig konstruktiv?
Weil es eben eine ganz große und schwierige Entscheidung ist, die EU zu verlassen. Wir haben eine Instruktion oder wir haben ein Referendum gehabt 2016. Die Menschen haben gesagt, sie wollen aus der EU austreten, ohne aber wahrscheinlich wirklich wirklich die Konsequenzen und die Komplexität des Austritts zu erfassen. Und ich glaube auch viele Parlamentarier sind sich dieser Komplexität nicht bewusst gewesen, als sie vor 3 Jahren so kühn für den Austritt plädiert haben. Und jetzt sitzen sie so ein bisschen in der Falle. Denn ich würde schon sagen, den meisten Parlamentariern ist eigentlich klar, dass ein Austritt wirtschaftlich auf keinen Fall irgendwelche Vorteile bringt. Sehr wenige glauben das. Aber weil die Menschen ihren Willen kundgetan haben, glauben sie, diesen Willen ausführen zu müssen.
Aber hätte man in all dieser Zeit, die jetzt ins Land gegangen ist, seit dem Referendum sich unter den Abgeordneten, man sitzt ja, wir haben es ja vorhin auch schon gehört, sehr dicht beieinander in dem Raum, hat oft beieinander gesessen, sich nicht doch irgendwie mal zu verständigen und sich zu überlegen, welche Antwort geben wir denn jetzt der EU? Wie machen wir unsere Position deutlich? Natürlich eine Mehrheitsposition, eine Einstimmige wird es nicht geben, aber eine Mehrheit für irgendeine konstruktive Position hätte man doch vielleicht finden können, oder bin ich dazu optimistisch?
Na, die Regierung hat die Verhandlungen ganz alleine durchgeführt. Die Premierministerin ist ja durch 3 Brexit-Minister durchgelaufen. Letztlich hat sie die Verhandlungen mit ihrem Offiziellen geführt, Ollie Robbins, der hat den Großteil der Verhandlungen mit der EU übernommen. Und wir haben dann hin und wieder so kleine Dinge abbekommen. Aber letztlich ist die Premierministerin eben jemand, die überhaupt nicht kommuniziert und die auch mit ihrer eigenen Partei nicht wirklich kommuniziert hat und die vor allen Dingen auch nicht mit der irischen Unionspartei kommuniziert hat. Und es scheint so, dass sie immer wieder überrascht ist, warum denn eigentlich die irische Unionspartei sich so vehement gegen ihren Plan stellt. Obwohl ja eigentlich ganz klar ist, dass was die Iren auf keinen Fall wollen, die Nordiren, die Unionspartei, ist eine Grenze in der Irischen See zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Und dass die Premierministerin das so unterschätzt hat, ist eigentlich erstaunlich.
Könnte nicht ein Befreiungsschlag sein, wenn Theresa May jetzt sagen würde, meine eigene Partei bekomme ich sowieso nicht komplett auf Linie, dann suche ich jetzt mal zum Beispiel gegenüber bei der oppositionellen Labour-Partei nach Verbündeten. Wir einigen uns dann zusammen auf ein Modell und wenn das eben die Tories spaltet, gut, gespalten sind sie ja jetzt auch schon zum Teil. Wäre das ein Weg?
Ja, also das hat sie im allerletzten Moment versucht, aber für sie ist auf jeden Fall der Zusammenhalt der Tory-Partei, das ist für sie das Allerwichtigste. Sie hätte natürlich schon seit sehr langer Zeit versuchen sollen, Verbündete in anderen Parteien zu finden, aber das hat sie auf keinen Fall versucht. Und ich würde eben sagen, eine Ausweg aus der Situation wäre eben in der Zollunion zu bleiben. Damit wäre dann ganz Großbritannien in einer Zollunion. Damit gäbe es dann keine Zollgrenze, entweder auf der Insel in Irland oder in der Irischen See. Aber die Premierministerin hat sich von vornherein ja gleich so festgelegt mit ihren roten Linien, hat gesagt, wir treten aus der Zollunion aus. Vor allen Dingen deswegen, weil sie eben den Europäischen Gerichtshof nicht mag. Das ist, glaube ich, noch so ein Hangover von ihrer Zeit als Innenministerin, wo sie so ein Ding-Dong mit dem Europäischen Gerichtshof hatte. Sie hat ihre roten Linien festgesetzt. Sie hat alleine eigentlich den ganzen Prozess ausgetüftelt, wie sie das haben wollte, und hat eben nicht genug kommuniziert.
Jetzt hat das Unterhaus sich für eine Verschiebung eingesetzt. Die EU müsste einem solchen Antrag, wenn er gestellt würde, zustimmen. Das will sie aber offenbar nur dann tun, wenn es konkrete Gründe gibt für eine Verschiebung. Wenn also die britische Seite klar macht, wofür genau sie diese Verschiebung sachdienlich nutzen will. Was wird denn wahrscheinlich etwas sein, was die britische Regierung dann aus einer solchen Fristverlängerung machen würde?
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Eine kurze Fristverlängerung, weil wir eben einfach die Gesetzesvorlagen in unserem eigenen Land sind noch nicht fertig, um am 29. März auszutreten. Also eine kurze Verlängerung, eine technische Verlängerung, nur um sozusagen I-Punkte und T-Striche, wie die Engländer das nennen, noch zu vollziehen. Das wäre die kurze Verlängerung, und ich gehe mal davon aus, dass die Europäische Union dem durchaus zustimmen würde, auf der Grundlage, dass Theresa May nächste Woche mit den Daumenschrauben ihren Deal durchbringt. Sie will ihn ja ein drittes Mal ihren Deal auf den Tisch legen und uns nochmal abstimmen lassen. Und sie hofft eben, dass sie, weil eben jetzt der No-Deal nicht mehr auf dem Tisch ist, dass sie dann doch die harten Brexiteers und die irische Unionspartei auf ihre Seite bringen kann. Das ist die große Frage. Sie muss 149 Stimmen umstimmen, aber vielleicht schafft sie das. Und damit wäre dann ja der Deal durch. Und damit würde sich die EU wahrscheinlich auf eine kurze Verschiebung auch einlassen. Das viel größere Problem ist, wenn eben ihr Deal nächste Woche nicht durchkommt. Und dann ist die große Frage eben, wofür die längere Verlängerung?
Also für ein zweites Referendum zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder eine Neuwahl, oder eben sich für einen weicheren Brexit-Deal auf einen weicheren Brexit-Deal zu einigen. Das wäre ja so die Lösung der Labour-Partei. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Premierministerin Theresa May an der Spitze sich darauf einlassen kann. Die kann sich auch nicht auf ein zweites Referendum einlassen. Das Einzige wäre dann für sie eine Neuwahl. Aber ihre Position ist dann ja so gefährdet sowieso. Wenn sie ihren Deal jetzt nächste Woche nicht durchbringt, ist die Position der Premierministerin auf jeden Fall sehr in Gefahr.
Vera Hobhouse, Abgeordnete der Liberaldemokraten im britischen Unterhaus. Vielen Dank. Auch du, Brexit. Der Rest ist Shakespeare. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Für die, die ohne jeden Plan den Brexit propagiert hätten, warte ein besonderer Platz in der Hölle, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk gesagt. Und zur Hölle wünscht Mercutio in Shakespeares Tragödie Romeo und Julia beide Häuser. Allerdings nicht das Unter- und das Oberhaus, sondern die beiden Familien Montagu und Capulet. Im Kampf zwischen diesen beiden ist er, Mercutio, tödlich verwundet worden. Und wie Mercutio machen sich wohl auch die verbleibenden EU-Mitglieder Gedanken darüber, welche Wunde der Brexit eigentlich der Europäischen Union zufügen wird.
Oh, zum Teufel, beider Sippschaft.
Bist du verwundet? Wie?
Ja, ja. Geritzt. Geritzt. Es ist genug.
Sei guten Mutes, Freund. Die Wunde kann nicht beträchtlich sein.
Nein. Nicht so tief wie ein Brunnen. Noch so weit wie eine Kirchentüre. Aber es reicht eben hin. Was zum Teufel kamt ihr zwischen uns? Unter eurem Arm wurde ich verwundet.
Ich dachte es gut zu machen.
Benvolio. Sie haben Würmerspeis aus mir gemacht. Ich habe es durch dich weg. Verdammte Sippschaften.
So haucht Mercutio sein Leben aus. Und bezogen auf den immer noch bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU, könnte man nun an dieser Stelle sagen, Brexitus. Aber im britischen Unterhaus scheint noch viel Atem zu sein für eine nicht enden wollende und sich allem Anschein nach im Kreis drehende Debatte über das Wie des Brexit. Und während die Abgeordneten im Palast von Westminster die Klingen kreuzen, würde so mancher EU-Politiker in Brüssel wohl am liebsten so dazwischen gehen wie der Prinz von Verona in Romeo und Julia.
Friedensfeinde, Männer, wilde Tiere, die ihr die Flammen eurer schnöden Wut im Purpurquell aus euren Adern löscht, zu Boden werft bei Buß an Leib und Leben die Schwerter aus der Blut genannt. Bei Todesstrafe, sag ich! Drei Bürgerzwiste haben dreimal nun aus einem heftigen Wort von euch erzeugt, du alter Capulet und Montagu, den Frieden unserer Straßen schon gebrochen. Veronas graue Bürger mussten sich entladen ihres ehrenfesten Schmucks und alte Speer in alten Händen schwingen, woran der Ross des langen Friedens nagte, dem Hasse, der euch nagt, Einhalt zu tun. Verstört ihr jemals wieder unsere Stadt? So zahl euer Leben mir den Friedensbruch. Für jetzt begebt euch all ihr anderen weg.
So liest der Prinz von Verona in Shakespeares Romeo und Julia den zerstrittenen Abgeordneten der Familien Montagu und Capulet, die Leviten. Aber sie sind ja auch seine Untertanen, was die führenden EU-Politiker in Brüssel von den britischen Unterhausabgeordneten nicht behaupten können. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Guten Abend.
Guten Abend.
Was hört man denn in diesen Tagen von den EU-Politikern in Brüssel und aus den Mitgliedstaaten offiziell und hinter vorgehaltener Hand zum Thema Brexit?
Tja, um mal zurückzugehen in die Shakespeare-Zeit, man hört viel Hass und auch viel Liebe. Und damals, ausgehendes 16. Jahrhundert, gab es natürlich keine Psychotherapie, keine Politologie, keinen Journalismus, keine Soziologie. Also man hätte darüber gar nicht so spekulieren können, wie man das heute tut. Aber man hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Aber man überlegt sich vielmehr das, was hinter dem Brexit steht. Also es geht gar nicht mehr so um die Frage Verschiebung oder nicht. Also wen interessiert das überhaupt noch? Viele höre ich, die jetzt sagen, ja, was passiert eigentlich mit den jungen Leuten, mit den Romeos und Julias unserer Zeit, dass der eine vielleicht in Großbritannien noch Erasmus-Student und gefördert von der Europäischen Union und die Freundin sitzt in Frankreich oder in Frankfurt. Und ja, was wird dann mit den beiden? Und es gibt ja auch den berühmten Ausspruch, zweiter Akt, zweite Szene bei William Shakespeare, kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren und Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Ja, schöner Satz, aber kann man das denn noch verwirklichen, also diese Liebe, wenn es dann Zollschranken gibt, keine EU-Unterstützung mehr, wenn diese beiden Studenten, die jetzt noch zusammengefunden haben, unter dem Dach der EU vielleicht zusammen studieren, das dann nicht mehr können nach dem Brexit? Und diese Probleme werden jetzt sehr deutlich und es gibt keinen Diplomaten, keinen Beamten, der nicht irgendwann auf dieses Problem zu sprechen kommt. Also früher wurde darüber nicht gesprochen, aber jetzt geht's langsam um die jungen Leute, die großen Nachteile des Brexits tragen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich völlig unwichtig, ob die Verschiebung jetzt 3 Wochen, 3 Tage oder 3 Jahre betragen wird. Das ist natürlich völlig offen.
Begnügen sich eigentlich, gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie da gerade geschildert haben, begnügen sich eigentlich alle EU-Politiker mit der Zuschauerrolle, zu der sie bei diesem Drama eigentlich verdammt sind im Moment? Oder versucht der ein oder die andere doch irgendwie aktiv zu werden und sei es hinter den Kulissen?
Ja, erstmal begnügen Sie sich damit, Einigkeit zu zeigen. Das ist ja in der EU selten. Und das ist natürlich auch eine ganz große Stärke, die die EU nicht immer zeigt, aber jetzt gegen oder mit der Brexit-Krise gezeigt hat. Und das bleibt auch so. Das heißt, sucht doch gemeinsam etwas herauszuhandeln, was möglichst billig ist. Also wir sprechen jetzt über Gefühle, über politische Winkelzüge, aber es geht natürlich immer um viel, viel Geld. Das ist etwas ganz Wichtiges, auch wenn die Leute nicht gerne darüber sprechen. Es geht um mehr als 40 Milliarden Euro. Das sind die Kosten, die Großbritannien als Entschädigung an die EU zahlen muss nach dem Brexit. Also sozusagen eine Abfederung des Austritts. Und das sind enorme Summen, die eingeplant sind und die natürlich auch für Erasmus-Studenten, die jetzt noch zusammen studieren und das später nicht mehr können, eingeplant sind. Und wenn das Geld fehlt bei einem wilden Brexit, werden die Briten einen Teufel tun, auch nur einen Euro und einen Pfund zu zahlen, ist das Geld natürlich weg. Also, wenn jetzt spekuliert und geredet wird, geht's eben auch um viel Geld. Das ist eine entscheidende, treibende Kraft in dieser Debatte.
Sie haben eben gesagt, die EU-Politiker oder jedenfalls einige von Ihnen demonstrieren Einigkeit. In der britischen Zeitung Independent war dieser Tage zu lesen, der Brexit habe in der EU zu einer neuen Einheit geführt. Er habe deshalb Europa gerettet, schreibt der Kommentator und fährt dann fort. Nur schade, dass sich Großbritannien dafür opfern musste. Ist an dieser Einschätzung was dran?
Ja, die ist natürlich völlig widersprüchlich, die Einstellung. Natürlich stimmt es, dass die EU sich da gefunden hat. Aber man hat natürlich auch was Besseres zu tun. Und dann im zweiten Satz zu sagen, ja, schade, dass die Briten nicht dabei sind, ist natürlich ein Widerspruch in sich. Weil es wäre natürlich viel besser, wenn sich die EU mit den entscheidenden Themen beschäftigen könnte, die jetzt völlig unten durchgehen. Also, wer merkt denn von uns überhaupt, dass Europawahlkampf ist? Es ist Ende Mai soweit, aber keiner spricht darüber. Keiner spricht mehr über Themen, über Demokratie in Europa, Grenzschutz. Was machen wir mit dem Asyl? Wie geht's wirtschaftlich weiter? Wie können wir die Forschung voranbringen? Was machen wir mit den Studenten? Wie können die mehr zusammenleben? Oder wie können wir überhaupt dafür sorgen, dass die Leute besser verstehen in Europa? Nichts. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Nur über 3 Wochen Verschiebung, 6 Monate Verschiebung. Hat Tusk etwas Falsches oder etwas Richtiges gesagt? Und das eint natürlich, ja natürlich, er eint am Tisch für wenige Stunden, Monate vielleicht, aber ist keine wirkliche Einigung. Und darum wäre es schön, wenn es anders wäre, wenn diesen Brexit eben nicht gegeben hätte und wenn man eben sich wirklich um Themen mal wieder für Europa Gedanken machen kann oder sich auch konzentrieren kann auf das, was kommt, auf die Zukunft, das fällt hinten runter. Das muss man ganz klar so sagen.
Im Moment deutet ja nicht allzu viel darauf hin, dass eine Verschiebung irgendwelche Fortschritte in der Sache bringen würde. Könnte es also sein, dass die übrige EU sagt, ja, wir hätten uns zwar den Brexit als solchen am liebsten gar nicht gewünscht, aber wenn es denn jetzt eben so ist, wie es ist, dann soll es einen harten Brexit geben. Hauptsache, wir haben so schnell wie möglich klare Fakten.
Ja, das natürlich, sagen natürlich viele, dann zahlen wir eben, aber wir haben Ruhe. Aber im Grunde so einfach ist es nicht, weil die ganze Sache besteht aus viel Gesetzestext und die Juristen haben ein Wort mitzureden. Da geht's um die auch Grundsätze der Demokratie. Denn natürlich kann es nicht sein, dass dass Großbritannien in der EU ist und die Briten wählen in dieser Zeit nicht das Europaparlament. Das haben die Juristen hier ganz klar festgestellt. Donald Tusk, der Ratspräsident, hat das offenbar nicht gewusst, wurde belehrt. Also das geht nicht. Also die Grenze ist schon festgezogen. Vor der Wahl muss eine Entscheidung stehen. Und was das für eine Entscheidung ist, Brexit, wilder Brexit, Austrittsvertrag oder gar kein Brexit, ist in diesem Zusammenhang am Ende völlig egal. Nur die Entscheidung muss bis zur Europawahl gefällt werden, denn die Alternative wäre, wir verschieben einfach die Europawahl. Wunderbar, wir sagen, die Briten brauchen noch etwas Zeit, um über alles nachzudenken. Also dann wählen wir eben etwas später, vielleicht im Herbst. Ja, das geht ja natürlich auch nicht. Also die Entscheidung wird da sein. Spätestens zur Europawahl werden wir wissen, ob die Briten noch in Großbritannien mit der EU etwas zu tun haben wollen oder nicht.
Andreas Meyer-Feist, unser EU-Korrespondent in Brüssel. Vielen Dank. Auch du, Brexit, der Rest ist Shakespeare. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wenn es darum geht, uns auszumalen, wie hart ein harter Brexit oder wie wild ein wilder Brexit wäre, auf den das Brexit-Drama ja zurzeit unaufhaltsam zuzulaufen scheint, dann gibt es auch für ein solches Szenario keinen besseren Gewährsmann als William Shakespeare. Folgen wir ihm also mitten hinein in sein Drama König Lear, mitten hinein in den Sturm auf der Heide, wo der alte, abgedankte und verstoßene König Lear sich ausgeliefert wiederfindet, ohne Macht und Herrlichkeit, und an seiner Seite nur ein Narr.
Blast, Wind, und spreng die Backen, Hüte, Blast, ihr Katarakt und Wolkenbrüche, speit mir die Türme, säuft die Hähne, tränkt. Ihr schweflichten gedankenlos Blitze vortrabt, dem Donnerkeil der Eichen spaltet, versenk mein weißes Haupt. Du Donne, schmetternd schlag flach das Mächt zur Unterwelt, zerbrich die Formen der Natur, vernicht die Keime, aus denen undankbare Menschen werden.
Ach, Gevatter, Hofweihwasser in einem trockenen Hause ist besser als das Regenwasser draußen. Lieber Gevatter, hinein und bitte um deiner Töchter Segen. Das ist der Nacht, die sich weder des Weisen noch des Toren erbarmt.
Rastle nach Herzenslust, spei Feuer, flute Regen. Nicht Regen, Wind, Blitz, Donner sind meine Töchter. Euch schält ich grausam nicht, ihr Elemente, euch gab ich Krone nicht, nannt euch nicht Kinder. Euch bindet kein Gehorsam, darum kühlt die grause Lust. Hier steh ich, euer Sklav, ein alter Mann, arm, elend, siech, verachtet. Knechte Helfer nenn ich euch, die ihr im Bunde mit zwei verruchten Töchtern steht. Türmt eure hohen Schlachten rein auf ein Haupt so alt und weiß als dieses. Pfui! Schämt euch, ihr Stürme!
Leah, der entthronte König von Britannien, dem Sturm ausgeliefert auf der Heide, so fühlt sich für ihn ein harter Brexit an. Was in Shakespeares Drama König Lear am Anfang der Geschichte steht, eben das könnte im Falle eines Brexits die Folge sein, nämlich eine Teilung des britischen Königreiches. Noch ist Großbritannien auf dem Papier ein vereinigtes Königreich, aber in Schottland zum Beispiel haben beim Brexit-Referendum 62% für einen Verbleib in der EU gestimmt. Und das schottische Parlament hat die Regionalregierung inzwischen ermächtigt, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anzuberaumen, wenn der Brexit vollzogen wird. Und damit kommen wir noch einmal zu Rainer Lüken zurück, ehemaliger Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, wohnhaft in Schottland. Herr Lüken, wie wahrscheinlich ist es denn, dass einem Austritt Großbritanniens aus der EU ein Austritt Schottlands aus dem Vereinigten Königreich folgen wird?
Total unwahrscheinlich. Da gibt es ein kleines Unterdrama, das man vielleicht auch als Unterkomödie bezeichnen kann. Und das ist, dass der ehemalige Nationalistenführer Alex Salmond vermutlich auf sexuelle Abwege geriet während des letzten und vor des letzten Unabhängigkeitsreferendums. Und dem steht jetzt ein Gerichtsverfahren bevor, wegen 14 Sexualdelikten, zwei davon versuchte Vergewaltigung und eines wegen Landesfriedensbruch. Und die Nationalisten können ja unmöglich ein Unabhängigkeitsreferendum anberaumen, wenn dieses mehr als bekannte Verfahren anhängig ist. Denn wann das losgeht, weiß ja niemand, nicht? Aber dass das überhaupt, diese Bombe explodiert ist vor ein paar Monaten, hat den Nationalisten ja sowieso schon mal 10% ihrer Stimmen vermutlich genommen.
Wäre dann ein Problem der Regierungspartei in Schottland. Das wäre dann ein Problem mit der Regierungspartei in Schottland. Aber wie sieht es denn mit der Europafreundlichkeit der Schotten aus? Hat die denn abgenommen oder zumindest nicht weiter zugenommen seit dem Referendum?
Die Europafreundlichkeit der Schotten ist so ein bisschen eine Einbildung. Die beruht
aber 62%
darauf,
war ja schon deutlich, ne?
Dass alle Parteien, die im schottischen Parlament vertreten sind, sich alle für einen Verbleib in der EU ausgesprochen haben. Die schottischen Konservativen genauso wie die Nationalisten, Labour und so weiter. Also alle, die damals, also vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren in Schottland im Parlament vertreten waren, waren alle für den Verbleib. Dementsprechend haben eben auch die Leute für den Verbleib gestimmt in dieser Region. Aber das haben ja auch Leute in London und in anderen Gegenden. Aber die tatsächliche Euroskepsis ist in Schottland minimal geringer als im Rest des Königreichs. Darauf ein Auseinanderbrechen oder die Möglichkeit eines Auseinanderbrechens des Großbritanniens zu bauen, das wollen die Nationalisten natürlich machen. Aber die Erfolgsaussichten, ich würde ihnen geben 10%.
Ein gespaltenes Land ist Großbritannien ja aber nicht unbedingt nur, was territoriale Fragen angeht, sondern einfach aus dem Grunde, weil es eben diese tiefe Kluft zwischen Leavers und Remainers gibt. Wird sich diese Spaltung denn jemals überwinden lassen, egal wie die Sache mit dem Brexit jetzt weiter und ausgeht?
Ja, natürlich wird sich die überwinden lassen. Das ist ja so, wie da setzt sich eben die britische Demokratie durch, die, ich glaube, unglaubliche Stärken hat. Da werden Konflikte ganz hart ausgetragen. Und die Leute sitzen in ihren Schützengräben drin. Aber dann wird doch irgendwo letztlich kommt ein Kompromiss zustande und die Leute machen Frieden mit dem Kompromiss. Und dann verschwindet diese ganzen Animositäten. Also da, um nochmal auf Schottland zurückzukommen, im 2014 im Unabhängigkeitsreferendum, die Gräben zwischen den Unabhängigkeitsbefürwortern und Gegnern waren unglaublich, was da alles abgelaufen ist. Also bei mir persönlich auch. Ich meine, uns wurde angedroht, die Scheiben werden in unserem Haus eingeschmissen und so weiter. Es hat zum Gerichtsverfahren geführt. Und es war grauenhaft. Leute haben sich ja kaum mehr miteinander geredet, Familien waren zerstritten und so weiter. Naja, das war 2014 und jetzt sind die Narben, die damals geschlagen wurden, alle eigentlich wieder verheilt und ich habe jetzt wieder ein gutes Verhältnis mit Leuten, die Unabhängigkeitsbefürworter sind und wir reden wieder und wir haben, es ist alles, hat sich eigentlich geglättet. Und ich glaube, dasselbe wird sich mit Brexit auch abspielen im ganz Großbritannien. Das gehört zum, dieses, was man dann oft auch als Phlegma bezeichnet, das gehört zur britischen Seelenverfassung dazu.
Rainer Lücken, ehemaliger Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, wohnhaft in Schottland. Vielen Dank. Auch du, Brexit, der Rest ist Shakespeare. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt, im Vertrauen darauf, dass sich das große Brexit-Drama mit Shakespeares Hilfe vielleicht besser verstehen, aber zumindest leichter verdauen lässt. Eines jedenfalls ist beiden gemeinsam, Shakespeare und dem Brexit, nämlich die immer noch offene Frage, ob es den einen je gegeben hat und ob es den anderen tatsächlich geben wird. Die Frage also nach Sein oder Nichtsein. Nachhören können Sie diesen Tag in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Das Redaktionsensemble bestand in dieser Woche aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Ich heiße Oliver Glab, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und überlasse das Wort zum Brexit nun dem Dänenprinzen Hamlet im 5. Akt des gleichnamigen Dramas von William Shakespeare. Es ist dort sein letztes Wort.
Ich kann von England nicht die Zeitung hören, doch prophezei's. Die Erwählung fällt auf Fortinbras. Er hat mein Sterben. Ja, dies sagt ihm Amt in Fügungen des Zufalls, die es dahin gebracht. Der Rest ist